Ich bin in der Pause noch etwas gefragt worden und ich möchte die Fragende bitten, die Frage nochmal zu stellen, damit jeder was davon hat. Ja, bitte laut.
Wie man diese Lichterenergie anders leben kann.
Wieso anders? Doch. Also, ich will es mal so sagen, wenn sie ihren Widder nicht selbst leben, muss ihr Hund das tun. Das ist richtig. Also, jeder kann seinen Mars leben. Jeder kann es. Manchmal, wenn er lange nicht gelebt wird, kommt er mit einem Wusch raus. Und da ist es hilfreich, dass man sozusagen ihn mal dosiert zum Ausbruch bringt. Und eine der Formen, das zu tun, ist zum Beispiel in einer Psychotherapiesitzung. Ja? Eine Frau, die ich sehr bewundere, die Elisabeth Kübler-Ross, die hat ihre Teilnehmer in ihren Gruppen, manchmal waren das 150 Teilnehmer, hat denen einen Gummischlauch in die Hand gegeben und ein Telefonbuch und hat gesagt, so, und dieses Telefonbuch, das schlägst du jetzt tot. Und das war, wenn man in eine solche Gruppe reinkam, man hatte das Gefühl, es ist ein Hexenkessel. Ein Hexenkessel an Mord und Totschlag und Gewalt. Und als die Gruppe dann fertig war, dann haben alle gestrahlt. Und da war der Mars endlich mal sozusagen freigesetzt worden. Und wenn das einmal geschieht, dann kann es sein, dass in Zukunft, wenn er sein Köpfchen hebt, du deinem Mann sagen müsstest, pass mal auf, Gerhard, so sprichst du mit mir nicht. Manchmal steht Gerhard dann da und sagt, was traust du dich eigentlich? Ja, das traue ich mich auch. Kann sein. Deshalb muss man nicht gleich Serienmörderin werden, um seinen Mars zu leben. Aber manchmal muss erst der Mars, der mit Verlaub schon sauer geworden ist, also der schon leicht an die Magensäfte gegangen ist oder an die Magenwände gegangen ist, muss der mal ausbrechen dürfen. Und da hilft es, wenn man mal seine gesammelte Wut und seine gesammelte Boshaftigkeit, weil manchmal gehört die auch dazu, freisetzen darf, ohne dass dabei, sagen wir mal, ein Gemetzel entsteht, jedenfalls nicht real. Aber ansonsten, der Mars ist da und wir müssen nur lernen, wenn er da ist, dass er da sein darf. Wenn er nämlich da sein darf, kommt er zum Ausbruch, aber niemand kommt dabei zu Schaden. Muss nicht. Nur wenn er jahrzehntelang nicht rauskommen darf, dann manchmal wird er dann durch den Alkohol nach vorne geholt, auf den Spot. Und dann hat das Gegenüber starke Verletzungen. Ja? Das ist aber oft ein Zeichen dafür, dass er so lange als Person verleugnet und unterdrückt worden ist. Und das tut überhaupt keiner inneren Person gut. Unterdrückt wird er in der Regel damit, dass man sagt, das kann man doch nicht machen. Das kann man doch als Ehemann oder als Ehefrau nicht machen. Ja. Aber warum nicht? Weil man gut und sauber und unschuldig bleiben möchte. Aber das schafft man nicht. Das ist so, als wollte der Krieger sagen, ich will zwar Krieg führen, aber ich möchte sauber dabei bleiben. Es geht nicht. Ja. Ich habe mal mit einer Frau Therapie gemacht, die hatte jahrelang ihr Mars wirklich versteckt, unterdrückt, unten gehalten. Da habe ich noch Reinkarnationstherapie gemacht. Und da sah sie sich auf einmal als ein Indianer, männlich. Und dieser Indianer zog in den Krieg. Und sie hat erlebt, ja, die Euphorie, die Ekstase eines Gemetzels, eines Blutrausches in dem Krieg. Krieg heißt aber nicht jetzt, sie hat Unschuldige gemetzelt, sondern es war Krieg, ein Stamm gegen den anderen Stamm, und sie hatte ihre Lanze und sie hatte, also er, ja, den Tomahawk, und es war ein, da habe ich unglaublich viel über den Mars begriffen und über den Krieger begriffen. Sie hat sich selber nicht getraut, mit wie viel Lust dieses Gemetzel, dieser Blutrausch verbunden war. Sie hat gesagt, Orgasmus ist ein Scheißdreck dagegen. Oh, da habe ich was gelernt. Ja. Und sie wartete im Blut, er, der Krieger, wartete im Blut, und das war völlig in Ordnung. Und sie hat gesagt, später haben wir nochmal darüber gesprochen, sie hat gesagt, mein Mann hat im Moment bei mir nichts zu lachen. Der will das weiter so machen wie bisher, aber das geht jetzt nicht mehr. Weil ich immer mich noch mit dem Tomahawk in der Hand sehe. Und diese Energie kommt rüber bei ihm. Und ich muss noch nicht mal einen Kochlöffel in die Hand nehmen, das kriegt er so mit. Also, generell gilt, für jede dieser inneren Personen, mit denen wir uns im Laufe des nächsten halben Jahres oder der nächsten zwei Jahre, ich weiß gar nicht, das war auch ein bisschen länger, verständigen wollen, es geht als erstes darum, diese Person zu akzeptieren, dass es sie gibt, dass es sie in mir gibt und dass sie ein Recht hat, da zu sein. Und ein Recht hat, zum Ausbruch zu kommen. Das ist das Erste, was diese Astrologie, wie ich sie vertrete, sich wünscht. Und dass wir die Wertungen rausnehmen. Das ist böse, das ist gut. Tut niemandem gut. Ja. Ein Satz von meinem Lieblingstherapeuten lautet, man kann die Menschen leider nicht davor schützen, die Brandfackel des Guten in die Heuhaufen der Welt zu schmeißen. Das ist ein komplizierter Satz. Man kann ja sagen, man kann manche Menschen nicht davon abhalten, die Brandfackel des Guten in die Heuhaufen der Welt zu werfen. So, ja. Und Widder ist nicht gut, Gänsefüßchen. Warum? Weil wir es bewerten. Gut. Gibt es noch eine Frage? Ich möchte noch zu dem nächsten Ensemblemitglied kommen. Mache ich jetzt. Ich klappe sozusagen ihr Starfoto. Die erste Gestalt, mit der der Tierkreis beginnt, ich weiß, das wird den Frauen nicht gefallen, ist männlich. Der Kampf ins Leben ist männlich, ob uns das gefällt oder nicht. So. Und die Tat ist männlich und der Täter ist männlich. Und was folgt als zweite Gestalt? Das Opfer. Natürlich das Opfer. Bitte, nicht, dass wir es missverstehen. Das heißt nicht, dass jedes Mal das Opfer da so liegen muss. Nein. Das Opfer, das ist sozusagen, archetypisch gesehen, das ist Yang. Das männliche Prinzip. Damit beginnt es. Und das ist Yin, das weibliche Prinzip. Ja. Und das ist der sozusagen eine Schneise in die Welt schlägt. Und sie ist diejenige, mit der er in eine Verbindung tritt. Sie ist diejenige, die die Energien, die er in die Welt schleudern will, bereit ist aufzunehmen. Ja. Also, diese Gestalt haben wir genannt in unserem Spiel, in dem Spiel Symbolon, aus dem diese Karten stammen. Sie ist die Geliebte. Sie ist die Geliebte. Sie hat auch ein archetypisches Thema. Und dieses Thema heißt Haben. Ich möchte etwas haben. Ich gehe jetzt ein wenig schneller vor, weil ich habe einen großen Teil, ich brauche den jetzt nur umzuformulieren. Hier habe ich ihn weit erläutert, hier brauche ich ihn nur noch umzuformulieren. Es ist etwas einfacher und von daher ist das Prinzip schneller zu verstehen. Sie wünscht sich etwas. Wenn wir das Bild anschauen, viele schöne Dinge, Schmuck, Geschmeide, Blumen, luxuriöses Essen, ein Bad. So. Wenn wir das sehen, haben wir das Gefühl, ja, das ist eine Luxusbiene. Ja, das ist auch eine Luxusbiene. Das ist Venus Aphrodite. Ja. Venus Aphrodite, die ein Begehren hat, die einen Wunsch hat. Und bitte, es gibt sie nicht nur bei Frauen. So wie es den Mars auch bei Frauen gibt, gibt es natürlich die Aphrodite auch bei Männern. Und wenn man sich das Bild anschaut, sieht man, das Bild von, ich glaube, es war Schneewittchen. Schneewittchens Stiefmutter, ne? War die Stiefmutter. Die pausenlos vorm Spiegel stand und sagt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste? Man müsste ein bisschen hinzufügen, die Begehrenswerteste, die Attraktivste im ganzen Land, sagt der Spiegel. Also im weiten Umkreis, liebe Königin, bei viele tausend Kilometer, bist du die Schönste im ganzen Land. Aber, sagt der Spiegel und traut sich schon gar nicht, das zu sagen, aber bei den, hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, da gibt es noch jemanden, der ist attraktiver als du. Gott sei Dank, jetzt ist es raus. Na, so beginnt die Geschichte. Bei uns sieht es anders aus. Normalerweise. Bei uns Normalen, wir schauen in den Spiegel, sagen Spiegel, Spiegel an der Wand, wer ist die Attraktivste, die Schönste oder der Attraktivste, der Begehrenswerteste, der Schönste im ganzen Land, sagt der Spiegel, Peter, sagt er zu mir, im Umkreis von 45 Zentimetern bist du mit Abstand. Aber dann wird es schon dünn. Dann wird es schon schwierig. Kurzum, sie ist Opfer insofern, als sie ihre Attraktivität und ihren Wert, und das sind eigentlich die Schlüsselbegriffe, Attraktivität und Wert, immer wieder neu bestätigt haben muss. Und das kann sie nicht aus sich heraus. Sie kann zwar furchtbar viel tun, dass es aus ihrer, aber sie braucht dazu einen anderen, der das tut. Er braucht auch einen anderen, der sozusagen ihm gefügig ist, der sich entweder von ihm erschlagen lässt oder entweder seinen phallischen Eros sozusagen befriedigt. Da braucht er auch immer einen anderen zu. Sie braucht auch jemanden dazu. Und eigentlich braucht sie ihn. Eigentlich. Weil die beiden sind sozusagen konvex und konkav. Deckel auf Topf, Arsch auf Eimer oder wie immer man das nennen will. Die brauchen einander. Die beiden. Ja? Oder noch, ich nehme mal ein ganz blödes Beispiel. Er ist der Freier. Also der, der es nötig hat. Der es nötig hat, den phallischen Eros zu betätigen. Und die sieht man ja immer in den Rotlichtvierteln der größeren Städte, sieht man sie mit ihren Autos herumfahren, aktiv sich dahin zu begeben, während sie, was macht sie? Nun, sie stellt sich wie Lilli Marleen an die Laterne und wartet darauf, dass einer an ihr vorbeischweift. Das ist ein schönes Wort, schweifen. Na, bin ich ja ganz stolz drauf. Ja, so. Und dann kommt nämlich der entscheidende Austausch, nicht von Körperflüssigkeiten, sondern jetzt kommt erst der kommunikative Austausch. Er sagt mit einer coolen Stimme, was kostet? Sie sagt 400 Euro, worauf er sagt, und weiterzieht. Und sie steht da und wird 2 Zentimeter kleiner. Es kommt der Nächste vorbei, geschwiffen. Heißt das so? Heißt das so? Heißt doch so? Heißt doch so. Der Nächste kommt vorbei, geschwiffen. und sagt ebenfalls, cool, was kostet? Das Desaster von gerade noch im Ohr, sagt sie, 150 Euro, sagt er. Drei Stunden später, nach etlichen Schwiffungen, steht sie da und sagt, 30. Sagt er, mit oder ohne Gummi? Kurzum, sie wünscht sich, dass das Gegenüber ihr sagt, du bist es mir wert. Und das ist die typische Attitüde einer Geliebten. Wobei manche glauben, Geliebte, das wäre so, man ist so zufällig da reingeraten. Das ist natürlich dummes Zeug. Niemand wird zufällig Geliebte. Niemand. Manche werden zufällig 10-mal hintereinander Geliebte. Du fragst dich dann, wieso eigentlich immer ich? Bis sie sagen, ja, du bist halt eine Geliebte. Ja, wie bist eine Geliebte? Kann man das sein? Ja, natürlich kann man das sein. Man kann auch Linkshänder sein. Geliebte ist so wie Linkshänder, so ähnlich. Ja, ja, das kann man auch nicht. Man kann es abtrainieren, aber man bleibt Linkshänder. Und das ist mit dem Geliebten genauso. Da muss man etwas Größeres inszenieren, damit man davon loskommt. Ja? Das geht, man kommt davon los. Man muss sich nur klar machen, Geliebte ist man in dem Moment, in dem ein großer Teil von einem selbst noch bei jemand anderem steht. Meistens, wenn man Frau ist, beim Vater. Und man muss sich erst vom Vater verabschieden und zur Mutter stellen. Dann kann man eine Frau werden. Vorher ist man nur eine Geliebte. Also da muss, es geht um einen Statuswechsel, aber den, das wird man nicht einfach so, weil man positiv denkt oder weil man jetzt sagt, so, ich habe neulich einen Film gesehen, der hieß, was ist mit Bob? Bob lief immer durch die Stadt und sagte immer laut, ich bin gut, ich bin toll, ich bin wundervoll, ich bin gut, ich bin toll, ich bin wundervoll. Hat sich aber selber kein Wort geglaubt. Kurzum, man kann etwas tun, dann kommt man aus diesem Status raus. Solange man drin ist, ist man abhängig davon, dass einem ein anderer Wert zuwächst, zuschreibt, Wichtigkeit zuschreibt. Und dafür, mit Verlaub, sind wir Geliebte auch bereit, dem, der uns diesen Wert gibt, wie soll ich sagen, zu willen zu sein. Ja, da strengen wir uns auch an. Da tun wir auch alles, damit er hinterher sagt, Donnerwetter, das war aber jetzt war richtig heftig. Wow. Warum? Das Schlimmste, was ihr passieren kann, ist, dass das Gegenüber sagt, ja, es war ganz nett. Irgendwie hat es mir schon gefallen. Nicht so klein wird die Geliebte, da bitte, die gibt es auch männlich, also nicht, dass wir uns da, ja, die gibt es auch im Inneren eines Mannes. Der möchte dann immer, das sind die Männer, die dann so fragen, wie war es denn? Ja, man kennt sie, ne? Schwach auf der Brust und wenn die Frau sagt, dann verliert er seine Sprache und fängt an, Rechtschreibfehler zu machen. Kurzum, ich bin auf der Suche nach Wert und Wichtigkeit. Und dafür, mit Verlaub, tue ich alles. Ich gehe auch über meine eigenen Grenzen dafür. Und es ist ein wichtiges Prinzip. Es ist auch das Prinzip, auch wenn uns das nicht gefällt, der Prostitution. Wir geben unseren Körper dafür hin, damit der andere uns eine Form des Seins gibt. Aber letztlich, ihr kennt dieses schöne Buch von Erich Fromm, gell? Wie heißt das? Sein und oder haben, oder sein und haben, oder haben und sein, oder so ähnlich. Also, oder, ne? Oder, ja? Ja, Und er sagt, es ist ganz schlimm, wenn wir vom Haben existieren wollen. Aber was soll sie denn machen? Sie existiert immer nur vom Haben, vom Kriegen. Wenn der andere mir Anerkennung gibt oder auch sozusagen aus dem Sparkassenmotto heraus, hast du was, dann bist du was. Und das ist ja das grundlegende Prinzip sozusagen dieses Archetypus. Wenn ich ganz viel Geld gespart habe und Rolex und ich weiß nicht was habe, dann bin ich was. Das ist natürlich völlig albern, ich bin gar nichts. Nicht? Ich habe überhaupt kein Sein, ich habe nur ein Haben. Und das geht nicht nur über die materielle Schiene, machen wir uns nichts vor. Ja? Es gibt Frauen, das ist ein ganz spannendes Phänomen, die gehören in diese Gruppe hinein. Es gibt Frauen, man nennt sie Groupies. Was machen die? Laut?
Männer sammeln.
Nein. Nein. Die sammeln keine Männer. Die interessieren sich überhaupt nicht für Männer. Was sammeln die? Also das Recht mit dem Sammeln. Sie ist nämlich ein großer Sammler.
Stars.
Richtig. Sie sammeln Prominente. Je prominenter, desto besser. Nick Jagger ist der Himmel auf Erden. Ja, mit ihm, was heißt eine Nacht? Mit Jagger hat noch niemand eine Nacht verbracht. Ja, genauso mit Boris Becker. Eine kurze Begegnung am Klo. War die Besenkammer. Ja, und dann noch ein Kind. Sie wurde zwar dann zur Samenräuberin gemacht von der Presse, ja, aber... Das macht mir doch gar nichts. Ich habe jetzt ein Kind und dieses Kind verkaufe ich jetzt. Nicht? So. Also, Groupies sammeln Promis. Und arbeiten sich auch langsam hoch. Ja? Und es gibt Groupies, die führen ein Tagebuch, die schreiben auch Bücher darüber. Ja? Die schreiben dann Bücher. Mein 87. Promi und dann natürlich mein 197. Das ist so wie früher haben sich die Cowboys Kerben an den Colt gemacht, ja, so. Und die Groupies machen sich, glaube ich, so kleine Striche an, die Schlüpfer. Ich weiß nicht, ob sie das machen, aber so. Ja, warum denn nicht? Aber es wäre natürlich ein enormer Abstieg, wenn ich vorher mit dem Leadsänger den sozusagen mir an meine Fahnen heften kann, der mir sagt, du bist ja toll. Und später muss ich dann mit dem Bassisten oder so, mit der gleichen Gruppe. Das ist ein echter Abstieg. Ja? Oder es gibt eine deutsche Schauspielerin, der Name spielt keine Rolle. Man konnte ihr Leben verfolgen. Die fing an mit einem Kollegen, hatte sie ein Techtelmechtel, dann hatte sie ein Techtelmechtel mit dem Regisseur dieses Kollegen, dann hat sie ein Techtelmechtel mit, Harald Diepel, also der Regisseur überhaupt, das ging so weiter. Ja? Und man hatte immer so das Gefühl, wo wird sie landen? Ja? Wo wird sie landen? Also ich meine, Dalai Lama, wäre eine Karriere, aber der ist ja schon besetzt. Ja? Der ist ja schon besetzt von Richard Gere. Nur damit das klar ist, ja. Richard Gere ist der Groupie vom Dalai Lama. Nein, die gehen nicht ins Bett. Das ist ja nur wirklich albern. Das würde ja, ich weiß es jedenfalls, ich würde es auch niemals unterstellen. Aber ein Groupie ist er trotzdem, ja. Ja, sicher. Oder Mutter Teresa, ich meine, sie ist schon tot, aber die hatte auch jede Menge Groupies. Ja, männliche und weibliche. Vorher waren diese Groupies bei Osho. Und dann sind sie bei Mutter Teresa. Die wandern auch so, ja. Ich kenne einen Guru. So. Name spielt auch nicht zur Sache. Der hat in seinen Seminaren 50, 60, 70 Frauen. So. Und die Frauen sitzen auch da, weil sie was von ihm lernen wollen. Das will ich nicht unterschätzen. Aber man weiß, zwei Helfer kommen nach der Mittagspause und bitten eine der anwesenden Frauen, ob sie nicht Lust hätten, um 16 Uhr mit dem Meister eine Tasse Tee zu trinken. Und jede Frau weiß, ja genau, Tee mit dem Meister, das ist, weiß, was passiert beim Tee trinken. Nicht nur Tee trinken, aber so, ja. Und der Witz daran ist, von den 60 Frauen, die da sitzen, sitzen bestimmt 30 da und sagen, wird der Meister mich zum Tee? Ja, warum? Sie waren jetzt schon bei dem und bei dem und bei dem, es hat immer geklappt, aber mit dem klappt es einfach nicht. Da ist immer ein anderer schneller. Ne? Kurzum, ich bekomme mein Sein dadurch, dass ich jemanden habe. Oder dass ich mir bereit bin, mich jemandem zu geben. Und dann bekomme ich Wert und Wichtigkeit. Es war jetzt in der Zeitschrift Vanity Fair, war das Bild einer Frau abgebildet. Ich habe sie noch nie gesehen, aber so groß war, richtig groß. Die reichste Frau der Welt stand da. Ich weiß nicht, Vanity Fair war, aber ich glaube, es ist jetzt am Tiers. Die reichste Frau der Welt stand da. Und dann wurde abgebildet die Ehefrau von Bill Gates. Die reichste Frau der Welt. Und was sie macht, so Charity und für die Wohlfahrt und für das für die Rettung der Welt, stand da so irgendwie, was sie macht, um die Welt zu retten. Und da freue ich mich schon drauf, wenn Ehefrauen von Bill Gates die Welt retten. Da bin ich schon ganz begeistert. Ne? Ja. Was soll die arme Sau machen, außer der Welt zu retten, mit diesen Milliarden? Ja. Was soll sie machen? Ist das nicht furchtbar? Ja, das ist furchtbar. Mann, gut. Zurück zu Lili Marleen. Wir können uns nicht richtig vorstellen, außer wir sind Stieraszendent, dann können wir es uns vorstellen. Aber sonst können wir es uns nicht richtig vorstellen, welch eine Not wächst in einer solchen Innenperson, wenn niemand sie mehr richtig attraktiv findet. Oder ich nehme mal ein Beispiel, Namen sind immer so ein bisschen blöd, weil ich kenne diese Leute ja gar nicht. Also von daher ist es nichts anderes als ein Vorurteil von mir. Wenn man sich in die Haut von Joan Collins versetzt. Kennt ihr Joan Collins? Das Biest aus Denver. Ja, die war ja nun auch eine ausgesprochen schöne Frau. Vielleicht ist sie immer noch eine ausgesprochene schöne Frau. Aber eines weiß ich, mittlerweile ist sie 70 oder so ähnlich, ja. Eines weiß ich, wenn sie heute irgendwo ausgeht, braucht sie 9 Stunden vom Spiegel, ja. Aber das Ganze ist schon längst entglitten, das ist schon entgleist, es ist schon, ein ICE ist auf eine Wand gefahren, also die ganzen Operationsnarben oder so, nicht? Ich habe neulich bei einer Talkshow Elke Sommer. Elke Sommer sah aus wie ihr eigener Totenschädel. Ja, so. Und eins war klar, wenn sie lacht, muss sie das Knie heben, sonst kann sie nicht lachen. Ja. Es ist alles so straff. Die Not, die da drin steckt, dass der Spiegel nicht sagt, nach 45 cm wird es schon eng, Elke. Ja. Weil es ist nichts anderes da, als dass ich mir immer wieder von anderen habe meinen Wert, meine Attraktivität, meine Wichtigkeit demonstrieren lassen. Anders gesagt, es geht um das Thema, Peter, was bist du wert? Und jeder von uns hat dieses Thema, jeder von uns hat eine Venus. Und diese Venus verlangt, bitteschön, mach etwas, dass du etwas wert bist. So wie das eben jetzt die Frau, ich weiß nicht, Melinda heißt sie, glaube ich, die Frau von Bill Gates, da stand jedenfalls da drunter. Achtet mal drauf, ne? Dass ihr seht, das ist etwas ganz anderes und das ist natürlich der Opferaspekt, der drinsteckt. Ihn interessiert das überhaupt nicht, wie sie aussieht. Ja. Ihn interessiert nur, er will sein Zeug loswerden, bevor es ihm aus den Ohren rausquillt und er hat nicht so viel Geld einstecken. Also am liebsten hätte er für 2,70, ja. Und sie bringt noch das Präservativ, das kostet ja auch noch was, ja. Aber dass er vielleicht nicht hübsch ist, das sieht er doch gar nicht. Der weiß ja gar nicht, wie er im Spiegel aussieht. Wofür? Der hat doch gar keinen Spiegel, ja. Noch etwas. Ich habe bei ihm gesagt, er interessiert sich nicht für den anderen als Subjekt, sondern nur als Objekt seiner Begierde. sei es als Sexualobjekt oder sei es als Objekt, in das er sein Schwert hineinstecken kann, weil es ein Rauschgefühl macht. Das Adrenalin, was frei wird, wenn Soldaten Mann gegen Mann kämpfen, das beruhigt sich ja erst, ich weiß nicht mehr, wochenlang nach der Schlacht wird das ja wieder ruhiger, ja, vorher nicht. Und hier kommt der andere Aspekt, die Not, sie braucht den Spiegel. Sie braucht jemanden, der ihr sagt, du bist es, Baby. Du bist die attraktivste, die schönste, die wichtigste für mich. Und mit Verlaub, mich interessiert auch nicht den anderen, der andere als Subjekt. Mich interessiert nur der andere als Status. Aber Status ist, hat mit Subjektsein nichts zu tun, ja? Null. Dass sozusagen Richard Gere sagt, für den Dalai Lama tue ich alles, der Dalai Lama ist für ihn auch kein, in dem Sinne kein Subjekt, sondern nur ein Objekt, das Richard Gere in einem Atemzug bringt mit dem Dalai Lama. Das wertet mich als Richard Gere auf, das macht mich groß. Da kann ich so schön weißhaarig und wunderschön getragen, meditativ durch die Landschaft ziehen. Ich und der Dalai. Ist doch großartig. Ja? Aber es ist einfach nur die Not. Vorher hat Richard mit wem war? Mit Cindy? Cindy Crawford. Ja, wir wissen das genau alles. Mit Cindy Crawford. Das ist so ähnlich wie, wie heißt der Magier, Copperfield mit uns Claudia, ne? Das, was der sich untersteht. Natürlich hatten die nichts miteinander. Das ist also die Vorstellung, dass Copperfield und Claudia Schiffer irgendwie mal übereinander herfallen. Da muss man schon wirklich sehr wenig Arg haben, nicht? Nein, das sind ja in der Regel sind das ja von ihren Agenten ausgeloste, nicht? Das Schärfste wäre noch, wenn die Agenturen das hinkriegen, Dalai und, die ist ja schon tot, Mutter Teresa ist schon tot. Die, ja, die beiden, wäre überhaupt toll. Nochmal, für Richard interessiert es nicht, dass der Dalai ein Mensch ist. Ich bin jetzt wirklich bös und gemein, weil ich will dieses Prinzip versuchen zu erklären und zu verstehen. Sondern für Richard interessiert ihn, der Dalai ist etwas riesig Großes und den toppt niemand. Ja? Und wer immer da kommt, Robert De Niro oder wie sie alle heißen, an den Dalai geht mir keiner. Schließlich habe ich mir den Arsch abgearbeitet, bis der Dalai sagt, ja, du bist mein Vertreter im Vatikan oder ich weiß nicht, was er mit dem Richard gemacht hat. Ja. Ja. Bin ich bös?
Ja.
Ja, ziemlich. Also ich finde mich jetzt ziemlich bös. Ne? Und meine innere Monika, das ist meine Jungfrau, die steht dabei und steht so, guckt sich das noch ein bisschen an. Nicht, bis sie dann mich schielen lässt, dann merke ich es immer, wenn ich anfange zu schielen. Also jetzt ist Monika und sagt, das gefällt ihr jetzt gar nicht, was ich mache. Zurück also zu hier. So. Also, nochmal. Ihm ist es egal, ob sein Gegenüber ein Subjekt ist oder nicht. Ihr ist es auch völlig schnurzegal, ob das Gegenüber ein Subjekt ist oder nicht. Weil die anderen sind für sie Objekte, die anderen sind für ihn Objekte. Für ihn Objekte, an denen er sich abarbeiten kann, für sie Objekte, die ihnen Wert verleiht. Deshalb können die auch ohne Schmerzen sich auch wieder trennen. Ja? Also Richard Gere und Cindy Crawford, mein Gott, keiner hat jedem anderen eine Träne hinterher geweiht. Ja, man sagt, Gott sei Dank hat er jetzt den Dalai. Gott, bin ich ihn los, ist doch nicht schön. Ja. No, der Dalai nimmt sich davon nichts an. Ja, ich glaube nicht, dass der Dalai da steht und sagt, ach, der Richard Gere, Spiegler, jetzt bin ich aber ein toller Hecht, weil Richard Gere zu meinen Groupies gehört. Nicht? So dass der Dalai nicht, der hat damit nichts zu tun. Der sagt, er ist freundlich und nett und ja. Gut. Also, Sie wünscht sich Wert. Was ist das Problem mit dem Wert? Wenn mir einmal Bill Gates Wert gegeben hat, wer um alles in der Welt kann das noch toppen, wenn mir Bill Gates langsam auf die Nerven geht? Und wenn ich weiß, wenn ich ihn abschiebe, kriege ich 30 Milliarden. Ich muss noch ein bisschen rackern, na ja gut. Ne? Wer käme denn dann? Anders gesagt, wenn das Ende der Fahnenstange des Groupies erreicht ist. Jetzt hat sie schon mal, Mick Jagger hat sie als Kerbe an ihrer Unterhose. Ja? Wer kommt denn jetzt noch dran? Also ich meine, wer bringt mir denn da noch, wenn Mick Jagger sozusagen, ja, ist jetzt Alteisen geworden. Ja, der hat mir gut geholfen. Kurzum, Wert, den mir einer zumisst, ist eine äußerst verderbliche Ware und hält nicht lange vor. Ich erzähle eine Geschichte aus meiner eigenen, von meiner eigenen Venus. Als ich 14 war, hat man mich vom Gymnasium geschmissen. Zu Recht. Dann bin ich zurück zur Volksschule gegangen. Und dann habe ich gemerkt, also das ist nun wirklich nicht besonders werterzeugend. Und dann habe ich gedacht, also ja, ich weiß, ich bin jetzt in der Volksschule, ich muss jetzt auch eine Lehre machen, habe ich auch brav gemacht. Aber ich habe davon geträumt, eines Tages gehe ich zurück auf die Schule und dann mache ich meine mittlere Reife. Habe ich gedacht, mittlere Reife, dann wäre ich jemand. Und dann neben der Lehre hat sich irgendein Türchen aufgetan und dann hörte ich, es gibt in Dortmund eine Abendschule. Neben der Lehre kann man da hingehen und in 2,5 Jahren hat man seine mittlere Reife. Gut, fand ich toll. Da hatte ich das Gefühl, auf einmal jetzt könnte ich auch mal wichtig und wertvoll werden. Weil als Lehrling, naja, war nicht meins. Und dann habe ich mich auf die mittlere Reife hin bewegt. Und kurz vor der Prüfung, also die Lehrling war zu Ende, die Gesellenprüfung hatte ich in der Tasche, jetzt war die Prüfung zur mittleren Reife, taucht ein neuer Plan auf. Der Plan war, was wäre denn, wenn ich auf die mittlere Reife noch das Abitur mache? Mein Gott, ein Abitur, das ist ja der Wahnsinn. Also keiner bei uns in der Familie hat ein Abitur. Das wäre doch ganz toll, wenn ich das schaffen würde. Ja, immer wieder. Sozusagen ein Spiegel vor der Nase. Spiegel an Spiegel an der Wand. Peter, wenn du das Abitur hast, stehst du ganz anders da. Viel wichtiger und viel attraktiver und viel wertvoller. Und alle Frauen, die dann in dein Leben kommen, sagen, boah, der hat das Abitur, boah. So, ne? Ja, sicher. Und dann gab es wieder eine Abendschule, da konnte ich das Abitur machen. Ich musste ja auch Geld verdienen. Ja? Und dann habe ich gehört, aber ich könnte auch ein Stipendium kriegen. Habe ich mich beworben, habe ich ein Stipendium von 220 Mark bekommen. Konnte ich recht und schlecht davon leben. Und ich bewegte mich auf das Abitur hin, immer näher. Und als es ganz nah war, wusste ich eins, Abitur ist eine Sache. Aber jetzt müsste ich studieren. Psychologie und Philosophie. Weil wenn ich dann Philosoph wäre oder Psychologe wäre, würden die Frauen alle kommen und sagen, boah, der ist ja Psychologe, Philosoph. Boah. Ja. Und so ging das weiter. Kurz vor meinem Diplom stand ich dann da und habe gesagt, naja, aber so ein Psychologe, ja, ist ja nicht die Welt. Aber Doktor, der, wow. Wow, Wahnsinn, der reine Wahnsinn. Also da liegen die Frauen ja reihenweise vor mir, ich weiß nicht, auf dem Boden und sagen na, Meister, Meister oder so, wenn ich endlich Doktor wäre. Heute bin ich Doktor. Ja, und was mache ich jetzt? Da war das Ende der Fahnenstange erreicht, nicht? Ich hätte noch Professor werden, war auch ein Ziel von mir. Aber dann muss ich, Dummbeutel, ein Buch über Astrologie schreiben. Also, verstehst du, an der Universität, ja, vergiss es, ne? So, da hatte ich mich selber aus diesem Spiel erstmal rausbegeben, weil, ja, jetzt musste ich sehen, wie ich klarkam. Ich konnte nicht noch meinen Wert vermeintlichen Wert steigern. Ja? So habe ich das gemacht. Warum erzähle ich euch das? Weil ich die Frage habe, wie habt ihr es denn gemacht? Wie ist es denn bei euch, mit eurer inneren Venus, mit eurer inneren Gestalt, die euch den Spiegel vor die Nase hält und Spieglein an der Wand? Wie attraktiv bist du eigentlich? Wie wichtig und wertvoll bist du eigentlich? Und was tun wir nicht alles dafür, dass die Menschen, die Männer, die Frauen, was auch immer zu uns sagen, Donnerwetter. Nicht? Das ist ja das, was sie erwarten im Spiegel. Donnerwetter, was du für ein toller Hecht bist, wie attraktiv und wertvoll du bist. Und wie viel Magnetismus von dir ausgeht. Weil wenn von mir kein Magnetismus ausgeht, dann kommt auch keiner auf die Idee, sich an mich dran zu docken und zu sagen, boah, du oder keiner. Ja, es gibt Menschen, ihr kennt die auch, von denen geht kein Magnetismus aus, nicht? Die gehören dann allerdings in die nächste Kategorie schon rein. So, das wäre das Zwillinge-Thema. Kommen wir dann im Herbst, kommen wir dazu. Ja? Was man tun kann, wenn kein Magnetismus da ist. Kein, zack, die hat das. Diese Gestalt, und die mit Verlaub reißt sich den Arsch dafür auf, dass sie das hat. Ja? Und die ganze, ich meine, alle Zeitschriften von Petra über Brigitte, über Frauke, über Cosmopolitan, über so, handelt nichts anderes als, hey, Mädels, wenn ihr das tut, was wir euch hier aufschreiben, dann sagt der Spiegel aber mit Wonne, buh, ja, davon leben die. Davon leben irgendwie, ich weiß nicht, 462 Frauenzeitschriften. Ne? Männerzeitschriften auch, aber die sind anders geartet. Ne? Die sagen, was wir beiläufig für wilde Stereoanlage haben müssen oder so. Oder so ähnlich, ja. Ich weiß es nicht genau. Und wenn ich das wüsste, würde ich es euch auch nicht verraten, was wir Männer tun, um euch als Spiegel sozusagen zu befruchten, dass ihr uns sagt, wow. Aber natürlich auch, ich meine, was ich hier mache, ist ja nichts anderes. Ne? Was wünscht sich denn so ein Stier? Dass ihr am Ende sagt, aber attraktive Nummer, die du da abgezogen hast. Ja? So. Du bist wichtig für uns. Ja sicher, warum machen wir denn sonst solchen Quatsch? Ne? Warum erzählen wir so Geschichten, wenn wir das uns nicht wünschen? Ja, so ist es. Gut. Ich überlege, ob ich noch was vergessen habe. Laut?
Wie kann man lösen?
Indem ihr vielleicht so eine Geschichte erzählt, wie ich sie euch gerade erzählt habe. Was ihr tut, um euch den Arsch aufzureißen, damit irgendeiner sagt, du bist wichtig. Ja? Dass ihr euch das erstmal klar macht. Früher gab es bei uns den Spruch an der Uni, bei den Frauen, Schleifchen ins Haar, jetzt geht's ins Seminar. Was heißt denn das? Was heißt das? Heißt das, wir Frauen wünschen einen, der uns befruchtet und zur Mutter macht? Nein, das heißt es nicht. Sondern es heißt es, der ich diese Schleife habe, wünsche mir, dass meine Schleife gegen die Schleifen aller anderen Mädchen, die ja auch im Seminar sitzen mit ihrer Schleife, dass die anderen abfallen dagegen, gegen meine Schleife. Ist ja nicht nur die Schleife, es ist auch das Dekolleté und was wir so machen, nicht? Ja. Und wir Männer versuchen das natürlich mit Coolness und Beiläufigkeit. Und manche mit einem Ferrari-Autoschlüssel oder wie immer, was immer wir so versuchen. Ja. Ja. Gut. Was kann man machen? Ich kenne eine Frau, mit Verlaub, die ist auf den ersten Blick ziemlich, noch nicht mal durchschnittlich, sondern hässlich. aber die trägt ihre Hässlichkeit mir fällt das Wort nicht ein, mit einer Selbstverständlichkeit, dass eine unendliche Kraft und eine unendliche Attraktivität von ihr ausgeht. Ja? Es gibt solche Frauen, die werden auch manchmal, werden sie auch sehr begabte Filmschauspielerinnen. Ja? Sehr begabt. Also, die werden auch nicht in die Rolle der Schönen oder bei Männern nicht des jugendlichen Liebhabers aufgewählt. Und trotzdem gehen sie ihren Weg. Sich klar machen, dass man sozusagen über Äußeres, über äußere Attribute, über das äußere Sein, dass man da mit dem Thema des Habens nicht weiterkommt. Ja, ich will das haben, weil, sondern dass man einfach sagt, ich bin nicht die Schönste, ja. Und ich habe kurze Beine, ja, und dicken Hintern und mein Bauch ist auch nicht mehr der jüngste. Waschbrett, ach du liebe Zeit, Waschmaschine eher, ja, aber, ja, ja, ne? Was macht's? Was macht's? Dass man sagt, ich bin angewiesen darauf, dass die anderen mir Attraktivität geben. So. Aber welche Anziehung brauche ich eigentlich wirklich? Es ist nur der Versuch, das Fremde mir etwas zuschreiben. Aber eigentlich ist es der Versuch, dass Menschen, die mir sehr wichtig sind in meinem Inneren, dass die mir das zuschreiben. Im Grunde genommen ist die Geliebte jemand, der eigentlich ein Leben lang darauf wartet, dass der Vater endlich sagt, du bist meine Tochter und du musst überhaupt nichts dafür tun. Und ich bin dein Vater und ich muss auch nichts dafür tun. Es ist einfach so. Ob ich gut bin oder schlecht bin, ob du gut bist oder schlecht bin, klein oder groß, dick oder dünn, es ist scheißegal, du bist meine Tochter. Oder mein Sohn. Beides. Aber dummerweise kommt man dann als Patient zu uns in die Therapie und sagt, mein Vater kannst du mir nicht mehr sagen, der ist seit 30 Jahren tot. Ich sage, na und? Mach doch nichts. Der Vater lebt doch. Er lebt doch in deiner Seele. Und wenn du zu ihm hingehst, in deiner Seele, manchmal muss man ein bisschen so eine kleine Trance machen, damit man da hingehen kann, dann kann der Vater das nachholen. Er kann dein Vater in deinem Inneren das nachholen. Und es gibt so einfache Sätze, wo der Klient dann sagt, ja, was wünschst du dir, was dein Vater dir sagt? Und da sagt der Mann oder die Frau, dann sagt er, ich wünsche mir, er sagt zu mir, mein Kind, ich liebe dich. Und dann sage ich, pappelapapp, das ist dummes Zeug. Jeder Vater liebt sein Kind. Auf die eine oder die andere Weise. Das ist aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass er dir sagt, dass du seine Tochter oder sein Sohn bist. Es ist viel entscheidender als dieser ganze I love you, Papa, la Papa. Und dass er sagt, und ich bin dein Vater. Kann sein, dass ich dich verprügelt habe, ich bin trotzdem dein Vater. So, ja. So ist das. Und das bleibt so, bis ans Ende unserer Tage. Und wenn er das in meinem Inneren zu mir sagt, muss ich nicht mehr mit dem Spiegel rumlaufen. Dann laufe ich so rum, wie ich bin. Und wenn du mich attraktiv findest, dann wirst du das tun. Und wenn du mich nicht attraktiv findest, macht es jetzt auch nichts. Mein Vater hat mir diese Wichtigkeit gegeben. Und das ist die Wichtigkeit, dass er mir gesagt hat, ich bin sein Kind. Bin seine Tochter oder sein Sohn. Das ist das Größte. Klingt so banal, ne? Aber es ist trotzdem das Größte. Ja. So, ich bin soweit. Fragen. Wir können noch ein paar Fragen ins Auge fassen. Antworten nicht, aber Fragen reicht ja schon. Ja.
Warum muss ich der Vater sein?
Ich war jetzt sozusagen bei der Geliebten Und da ist sozusagen, die lässt ihren Vater nicht eher los, bis er das sagt. Wenn er das mal gesagt hat, dann kann sie sich der Mutter zuwenden. Und die Mutter sagt ihr noch etwas anderes. Oder sie sagt der Mutter noch etwas anderes. Sie könnte jetzt, wenn sie den Status der Geliebten, also den Wunsch, ich möchte bitteschön, dass die Männer mir Wert geben, wenn sie den verlassen hat, kann sie zu ihrer Mutter gehen und sagen, Mama, hilf mir, eine Frau zu werden. Und dazu muss die Mutter auch nicht mehr leben. Kann die aus dem Inneren heraus tun. Ne? Und bei Männern wäre es der umgekehrte Weg. Ja? Bei Männern wäre es der Weg, dass sie als erstes zu ihrer Mutter gehen und sich von der Mutter lösen und dann zu ihrem Vater gehen. Sind so zwei verschiedene Wege, aber es ist eigentlich, die Dynamik dieser Wege ist dasselbe. Man muss erst zum einen gehen und dann muss die Mutter einem sagen, du bist mein Sohn und nicht der Wollen, der ist sozusagen die Erfüllung meines Lebens oder sonst irgendwas, was Mütter gerne so sagen, ja. Und ich bin deine Mutter und das ist alles. Ja.
Und was ist, wenn der Vater nur ein Farbenspender ist?
Väter sind nie nur Samenspender, das gibt es nicht. Sogar wenn du sozusagen den Samen in einer Bank kaufst, ja, steckt dahinter immer noch ein realer Mensch. Auch wenn du ihn nicht findest, auch wenn du ihn noch nicht mal suchen musst, hast du ihn in deinem Inneren. Du hast dummerweise kein Bild von ihm. Bitte?
Auch die Retortenbabys.
Die Retortenbabys, es gibt kein Baby auf der ganzen Welt, das nicht einen Vater oder eine Mutter hat. Das gibt es nicht. Das lässt die Natur nicht zu. Aber es lässt die Natur sehr wohl zu, dass du deinen Vater und vielleicht die Mutter, also die Eizelle, aus der du entsprungen bist, nicht kennst. Und im Gegenteil, diese Eizelle ja ausgetragen wird von einer anderen Frau. Und offen gestanden, da ich so einen Fall noch nicht in der Praxis oder in der Familienaufstellung hatte, bin ich etwas vorsichtig, dazu etwas zu sagen, wie der Status der Frau ist, die dich ausgetragen hat. Das würde ich gerne prüfen, ja, bevor ich was dazu sage. Aber deine Mutter und dein Vater stehen unverrückbar fest. Und die andere, die Frau, die dich ausgetragen hat, wenn du das bist, weiß ich ja nicht, ich sage einfach so, die hat eine wichtige Funktion. Und diese wichtige Funktion muss auch in Rechnung gestellt werden. Das glaube ich schon. Ja? Aber es ist nicht deine Mutter. Ist ein Verdacht von mir. Aber es könnte theoretisch sein, in diesem Ausnahmefall hast du zwei Mütter. Das weiß ich nicht. Ja? In diesem Ausnahmefall. Ja?
Ja? Wie ist das nicht zu erlösen?
Den muss man nicht erlösen. Warum sollte man den erlösen? Man muss nur sehen, was macht er in mir? Was will er? Wie viel von dem Willen kann ich ihm geben? Ja? Ja.
Das ist die Erlösung,
das ist auch eine Erlösung. Das habe ich nicht verstanden. Also. Das Ejakulat löst sich, ohne Zweifel. Aber was willst du damit? Nein, das ist keine Erlösung. Das ist eine sehr kurzfristige Erlösung und es soll Männer geben, die müssen am Tag 5-mal ihr Ejakulat lösen. Also da kann man sehen, dass es überhaupt keine Lösung ist. Ja, nein, das sehe ich nicht als Lösung. Es ist natürlich, bitteschön, das ist genauso wie wenn du sagst, das Essen ist die Erlösung vom Hunger. Das stimmt. Ja, aber morgen hast du wieder Hunger. Also eine Erlösung ist es nicht, ja. Es ist das, was die Natur sich wünscht. Die Natur wünscht, dass das Ejakulat rauskommt. Die Natur hat da keine Vorschläge und sagt, das muss aber jetzt dein seelisches Dual sein, was dir auf der anderen Seite hilft, dein Ejakulat zu lösen. Das ist der Natur völlig wurscht. Völlig wurscht. Also das ist keine Lösung. Und es braucht keine Lösung. Ich habe die Lösung angedeutet, damit der Widder nicht länger im Verborgenen leben muss. Und bei den meisten Menschen muss er im Verborgenen, bei den meisten Menschen, die Grün wählen, muss er im Verborgenen leben. Das geht nicht anders. Ja. Ich kann nicht grüner sein und dann sagen, boah, aber in Afghanistan, die machen wir nieder, die Taliban. Das geht nicht. Ja. Kann man nicht machen. Also es heißt, die Energie muss mal raus und zwar unschädlich raus. Nicht wie bei der Kübler-Ross, Gartenschlauch, Telefonbuch. Hinterher war in einem solchen Raum ein unglaublicher Berg von Papierschnitzel. Und da war der Widder war draußen. Er war da. Und dann fing man gleichsam wieder bei Null an. Ja. Wobei, also das ist jetzt, was ich so sage, ist relativ einfach. Man muss vielleicht noch prüfen, ob hinter dem Täter noch eine unbändige Wut aus dem Familiensystem steckt. Manchmal ist die Wut nämlich nicht die Wut deines Lebens, sondern es ist die Wut deines Urgroßvaters, der ungerechtfertigt aufgehängt worden ist. Zum Beispiel, ja. Habe ich schon erlebt, in der Aufstellung erlebt man das, ja. Und erst wenn dieser Opa, über den dann auch nicht mehr gesprochen wurde, ja, der war, was weiß ich, schwul und weil er schwul war, ist er aufgeknüpft worden. Gut, das wird nicht, aber im amerikanischen Süden wurde das gemacht. Baut es nur noch, ein schwuler Neger, der wurde gerade aufgeknüpft vor 50 oder 100 Jahren, ja. Und diese Wut läuft durchs System und nützt sich nicht ab durch Telefonbücher. Da muss man dann gegebenenfalls schauen, wohin muss ich gehen, wen muss ich sehen, der aus unserer Familie, weil er schwul war und weil er aufgeknüpft worden ist, ausgegrenzt wurde. Und wenn der hineingenommen wurde mit seiner Wut, muss ich die nicht mehr tragen. Dann bin ich erlöst. Das gibt es. Ja. Das gibt es. Richtig. Den Mut, diese Gestalt, die in meiner Seele sitzt und arbeitet, zu sehen. Manchmal sage ich etwas Eigenartiges. Ihr einen Namen zu geben. Ja. Das stammt aus der Forschung, mit multiplen Persönlichkeiten als Krankheitsbild. Was ich jetzt heute versucht habe, hier an die Wand zu malen, ist die normale Multiplizität von uns allen. Aber dann gibt es noch Multiplizität als Krankheit. Multiple Persönlichkeiten. In der Regel liegt im Hintergrund ein unglaublich heftiger sexueller Missbrauch oder physischer Missbrauch in der frühesten Kindheit. Da wird man multiple, da spaltet man sich ab, da dissoziiert man. Und da ist eine der Lösungen, dass man diesen einzelnen Persönlichkeitsanteilen Namen gibt. Jetzt ist die Maria wieder da. Jetzt ist der Johannes wieder da. Also in Männer und Frauen gleichermaßen. Ja. Das ist ein auf dem Weg zur Lösung muss man Zwischenschritte machen manchmal. Aber in der Regel sind wir, die wir hier sitzen, naja doch, bei 100 Leuten sind in der Regel zwei Multiple. Manchmal wissen sie es nicht. Ja, meistens. Also im Krankheitssinne Multiple, ja? Im Krankheitssinne Multiple. Die sind besonders bei den Sozialarbeitern anzutreffen. Es ist einfach eine empirische Forschung, ja? Ja, ja gut. Oder bei den Krankenschwestern, da übrigens auch. Ja, bitte.
Ich habe eine Frage, wie ist es im Krankenhaus?
Im was?
Tantra,
der
Tantrismus, die wollen die Energie supprimieren, ne? Damit das eigene ganze Sperma gar nicht aufgeht.
Ja, ja.
Und das ist auch eine Vorstellung, dass man das supprimieren kann, wenn man
ja auch das sind ja alles Techniken oder Philosophien, die letztlich letztlich darauf hinauslaufen, die Welt zu transzendieren. Was nichts anderes ist, als die Welt als, sagen wir mal, unbedeutend zurückzulassen und selbst aus der Welt aufzusteigen. Es ist ja eine der berühmtesten Methoden tantristischer Philosophie, sozusagen über das Sexuelle aus der Welt auszusteigen, sein Ego in der Welt zurückzulassen und sich zurückzuziehen auf eine numinose, himmlische, göttliche Ebene. Das sind Wege, ja? Und das ist etwas, dafür muss man geschaffen sein. Man kann nicht sagen, auch jeder könnte über diese Philosophie oder über diese Praxis die Welt verlassen. Ja, ein Widder, der lacht dich aus, wenn er sagt, die Welt zu lassen, was soll ich, wo soll ich da hin? Ja. Ja, also nur mal so. Es sind Formen. Es sind Formen, so wie ich auch ein Bild habe von Menschen, die erleuchtet werden wollen. In den Fällen, und zwar hardcore, ja, also nicht einfach so, ja, Erleuchtung wäre nett, aber heute Abend nicht, heute Abend ist meine Lieblingsserie, also da geht das gerade nicht. Ne? Es gibt ja so Leute, die sagen, ja, Erleuchtung, theoretisch bin ich absolut dafür, ich bin dafür, ja. Und ich habe mir auch schon vorgenommen, wenn ich mal Urlaub habe oder so, dann gehe ich auch mal in dieses Meditationscamp, ne. Die meine ich nicht, aber ich kenne Hardcore. Ich war mal auf einem Sesshin, da waren 28-jährige Buben, meistens waren es Buben. Die saßen da, da hatte man das Gefühl, die meditieren schon seit 5000 Jahren. Die saßen wie eine Eins auf ihrem Sitzkissen. Ja, die machten einmal Schwupp und dann saßen sie im Lotus. Und ich habe versucht, achso, ja, da war ich noch jünger, also bitte, ja, jetzt müsst ihr nicht lachen. Das ist oft, dass ich das Bild habe, es ist der Versuch, die Welt zu verlassen. Mit einer wunderschönen Entschuldigung dafür, das Ego loszulassen. Ich bin mal durch Indien gefahren und habe mir alle erleuchteten Meister angeschaut, derer ich habhaft werden konnte. Es war eine ganz interessante Reise. Ja. Aber überzeugt haben sie mich nicht, muss ich gestehen. Liegt vielleicht an mir. Gut. Also die Welt zu verlassen wäre, da kommen wir auch noch hin, wenn wir auf das letzte Tierkreiszeichen kommen. Ja? Da kommen wir auf solche Wege. Wie komme ich aus der Welt? Wie kann ich es, wenn man sich klar macht, wir haben, eine unserer wichtigsten Innenpersonen ist unser Ego. Und unser Ego ist nichts anderes als ein Synonym für Leben. Als ein Synonym für die Freude am Leben. Und es gibt ja diese Wege, die sagen, das Leben muss genauso wie das Ego weg. Dann gehen wir ein, ich weiß nicht, die Erleuchtung, in die Vollendung, in die Vollkommenheit, in die, wie immer die Worte dafür sind, ja. Jesus wird als Vorbild genommen, Buddha wird als Vorbild genommen und noch 10 andere erleuchtete weise Meister. Ja.
Aber kann man überhaupt aus der Welt kommen? Kann man das überhaupt sagen? Das ist ja eine egoistische Sache, ich muss fix da nichts anderes als den Kosmos. Das ist ja eine Einheit, ne?
Es gibt was?
Es gibt ja nichts anderes als den Kosmos. Und es ist vielleicht das Stecke als die Welt, ist unsere Erde und das Haus. Was ist denn dahinter? Also wir sind ja, auch wenn wir tot sind, in der Welt.
Wahrscheinlich. Es gibt andere Ebenen, höre ich. Diese ganze Diskussion macht mir ein bisschen Magengrimmen. Warum? Weil wir über etwas reden, worüber wir nicht wissen. Null. Wir haben alle Bücher gelesen, ja, aber das wissen wir trotzdem nicht. Wir können alle Bücher lesen über Osho und über Buddha und über die Erleuchtung und wissen trotzdem nichts. Genauso wie wir alle Bücher lesen können über das Sterben. Wir wissen nichts. Ja? Ich will noch eine Geschichte erzählen über, dann höre ich auf, über meine Lieblingstherapeutin Elisabeth Kübler-Ross. Sie hat 30 oder 40 Jahre ihres Lebens unendlich viel getan, damit die Menschen sich mit ihrem Sterben versöhnen. Wunderbar. Wunderbar. Sie hat mit Sterbenden gearbeitet. Sie hat den Sterbenden so viel Hoffnung gegeben, dass die Sterbenden in Ruhe sterben konnten. Und das wird ewig ihre große Tat bleiben. Und sie hat unglaublich vielen Menschen die Angst vorm Sterben genommen. Aber einem Menschen hat sie nicht die Angst vorm Sterben genommen. Sich selbst. Und sie hat, ich glaube, 2,5 Jahre elendiglich mit dem Tod gerungen. Elendiglich. Und sie hat auch darüber berichtet, in Interviews immer wieder. Ja. So. Immer wenn ein Journalist kam und sagte, jetzt habe ich so viel gelernt über das Sterben, bei mir stimmt das alles nicht. Es ist ganz anders. Ja. Gut. Das war's. Dankeschön.
Danke fürs Kommen.
Danke, dass du mich eingeladen hast.
Und herzlichen
Dank. Dankeschön. Dankeschön. Das habt ihr jetzt gut gemacht. Okay. Würde mich freuen, wir sehen uns wieder. Ich bin jedenfalls da, wenn nichts dazwischen kommt. Wir wissen es ja, ne?
Sagst du nochmal den Termin, hast du ihn auswendig gemacht? Aber es steht auf der Probe.